Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
CO2, Kohlendioxid, hat ein schlechtes Image. CO2-Ausstoß steht schließlich synonym für alles, was schlecht fürs Klima ist. Dabei kann die chemische Verbindung selbst ja gar nichts für ihren schlechten Ruf. Und so wollen wir bei aller notwendigen Kritik eine CO2-Ehrenrettung wagen und beobachten die chemische Verbindung aus unterschiedlichen Perspektiven. Willkommen zum Echtzeit-Podcast mit Mandy Schielke. CO2, die Echtzeit, wie gewohnt, ein Thema in 4 Facetten.
Und immer noch mehr CO2.
Kohlendioxid ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff.
Der Treibhauseffekt. Der Effekt, den das Kohlendioxid in der Atmosphäre ausübt, es beeinflusst nämlich sehr stark die Fähigkeit der Atmosphäre, Wärme zu speichern.
Algen haben den Ruf, vorbildliche Kohlendioxidspeicher zu sein. Deshalb ist der Rohstoff in der Textilherstellung gerade angesagt.
CO2 löst fetthaltige Substanzen an und dazu gehören genau diese Biozide DDT, Lindan, PCP.
Und das Ökosystem gilt.
Im Boden ist der Kohlenstoff, der bei der Aufspaltung von CO2 entsteht, eine Bereicherung für die Pflanzenwelt.
Aber super CO2-Bilanz!
CO2 wird uns beschäftigen im Echtzeit-Podcast auf Deutschlandfunk Kultur. Wir hören von bemerkenswerten Reinigungseffekten, werfen uns dann eine Bomberjacke aus Algen über und verbessern so unsere individuelle CO2-Bilanz. Außerdem lassen wir es tüchtig im Sektglas prickeln und perlen. Auch dafür ist nicht, wie wir landläufig oft meinen, die Kohlensäure, sondern CO2 verantwortlich. Welche positiven Seiten können wir dem CO2 abgewinnen? Das ist der rote Faden in dieser Echtzeit. Und da möchte ich Ihnen jetzt die CO2-Waschmaschine vorstellen. Olga Wildgruber und Anke Weidner von Art Detox sind bei mir im Studio. Hallo und willkommen.
Hallo.
Hallo.
Sie haben sich mit Ihrem Unternehmen Art Detox auf die Entgiftung von Kunstwerken spezialisiert. Und da kommt dann auch diese erwähnte CO2-Waschmaschine zum Einsatz. Wie dürfen wir uns das Ganze vorstellen? Also ein Kasten mit Waschtrommel, so wie ich es von zu Hause kenne, oder ganz anders?
Es hat schon den Charme einer großen Kücheneinrichtung. Also es ist tatsächlich vergleichbar im Äußeren mit Geschirrspülern, Waschmaschinen, Frontladern, ist aber viel, viel größer. Die Anlage selbst ist ein geschlossenes System, ein Autoklav und ist in der Abmessung eher 2x3 Meter Höhe.
Und wie kommt das CO2 da jetzt rein und was kann das?
Das CO2 ist ein Nebenprodukt der Großindustrie. Wird in verflüssigter Form geliefert. Das kennt man vielleicht vom Propangasherd. Also man hat dann so Gasflaschen, wo das flüssige Gas drin ist, wird an die Anlage angeschlossen und dann über die bestimmten Druck-Temperatur-Verhältnisse. Wir arbeiten dann im Endeffekt bei 12 bis 15 Grad und 40 bis 50 Bar wird das eingestellt und dann der Prozess gelaufen.
Und zum Thema Waschmaschine möchte ich noch sagen, nicht, dass man denkt, da gibt es eine Trommel, die schleudert und die Kulturgüter irgendwie durcheinander wirbelt. Da ist ein Korb drin und die Kulturgüter werden überhaupt nicht bewegt. Es gibt keinen Schleudervorgang, sondern das flüssige CO2 wirkt durch die Textilien, durchschwemmt sie und löst die Giftstoffe raus.
Okay, Sie sagten jetzt schon Textilien. Welche Kunst kommt da noch so rein in diese Waschmaschine? Also alles mit Textur oder auch Skulpturen?
Die Anlage ist sehr größenlimitiert. Man hat eine Größeneinschränkung und das hat die Ausmaße von 20 mal 20 mal 40 Zentimetern. Das ist eine kleine Probeanlage und dann die große Industrieanlage, die im Trommelverfahren funktioniert, hat 15 Kilogramm und ist dann aber auch auf Textilreinigung optimiert.
Können Sie das mal ein bisschen beschreiben, was da so für Kunstwerke schon drin waren, also was Sie da schon gewaschen haben mit CO2?
Wir haben schon kirchliche Textilien, das sind liturgische Gewänder gereinigt des 18. bis 20. Jahrhunderts. Wir haben für eine Kirche in der Altmark Antipendien gereinigt. Antipendien sind Altarvorhänge. Wir haben für die Museumslandschaft Hessen-Kassel eine ganze Trachtensammlung bearbeitet und dekontaminiert. Für das Historische Museum in Frankfurt historische Kostüme. Das ist dann eine Männergarderobe und Frauenkleider, sowas. Dann
die Wandbehänge.
Dann haben wir aus Potsdam. Schloss Charlottenhof, die Türbespannung, also das ist sehr vielfältig.
Also Sie sind gut im Geschäft, was das Waschen angeht.
Über die Jahre hat sich da einiges addiert und war auch schon in der Anlage.
Und wovon, von welchen Giften wäscht das CO2 diese Objekte jetzt frei?
Also man muss sich ja erstmal fragen, warum sind denn überhaupt diese Kulturgüter vergiftet? Und die sind kontaminiert, damit sie sozusagen überleben bis heute. Das ist so ein kleiner Teufelskreis. Also es geht um Gifte gegen Motten, gegen sämtliche Schädlinge. Bleiben wir jetzt bei den Textilien, weil das ja die Hauptgeschichte auch für die CO2-Anlage ist. Diese Textilien sind mit Giftstoffen quasi
haltbar gemacht worden eigentlich.
Haltbar gemacht worden, damit sie überhaupt bis heute überstehen. Heutzutage weiß man, diese Giftstoffe wie zum Beispiel DDT oder Hylotox sind hochgiftig. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Kunstwerke selber. Und darum versuchen wir, sie wieder herauszubekommen.
Und es ist auch das Problem, dass meistens nicht nur ein Biozid in die Kulturgüter eingetragen wurde, sondern eine ganze Reihe. Oft sind die Sachen mehrere hundert Jahre alt. Und jede Generation an Restauratoren gibt wieder ein neues Biozid rein. Das ist dann irgendwann zu viel. Es gibt Verfärbungen, es gibt Materialabbau, das versprödet. Und dann ist es oft ein Anlass, dass das Objekt wieder neu ausgestellt werden soll. Und genau dann stellt man fest, okay, das ist jetzt so stark vergiftet, dann muss man erstmal wieder was rausholen, bevor man überhaupt weiterarbeiten kann und es auch ausstellen kann. Es ist immer nie eine hundertprozentige Dekontamination. Das ist chemisch nicht möglich. Also es gibt immer einen Rest. Und heutzutage macht man das sogenannte IPM, das Integrated Pest Management. Das heißt, man muss auch wieder Mottenfallen aufstellen. Man hat Klimaanlagen, man hat Kontrolle und versucht es dann über diese Methoden einfach eine Sammlung ruhig zu halten, dass die nicht neu wieder von Schädlingen befallen wird.
Und wie kommt es dazu, dass es nun gerade das CO2 ist, das sozusagen diese Giftstoffe lösen kann, wenn ich das so zusammenfassen darf?
Es ist eine sehr schöne Fähigkeit. Das CO2 an sich, gasförmig, hat keine Lösemitteleigenschaften. Es funktioniert erst, wenn es über die Drucktemperaturverhältnisse in den flüssigen Zustand oder in den superkritischen Zustand überführt wurde. Und dann hat es tatsächlich Lösemitteleigenschaften. Es löst fetthaltige Substanzen an. Und dazu gehören dann halt genau diese Biozide DDT, Lindan, PCP. Damit haben wir dann die Fähigkeit, dass wir dort die Löslichkeit erreichen.
Jetzt ist es ja so, im Zuge der Restitutionsdebatten, die wir verfolgen, da spielt ja Entgiftung auch eine große Rolle. Also viele Länder und kulturelle Gruppen fordern da jetzt ihre Kulturgüter zurück. Und da viele westliche Museen mitunter zum Zwecke der Konservierung, so wie Sie es schon beschrieben haben, das Ganze vollgespritzt haben mit Gift. Und die jetzt die Ansprüche geltend machen, diese Kunstobjekte so aber gar nicht zurückhaben wollen, da entsteht für Sie gerade ein Riesenmarkt, oder?
Der ist nicht riesig, weil man auch oft aufgrund der Fragilität der Objekte sich gegen eine Dekontamination entscheiden muss. Und dann sind die Behandlung mit flüssigem CO2 ist auch eine tiefenwirksame Methode. Das ist eine der ganz wenigen tiefenwirksamen Methoden zur Dekontamination, die wir überhaupt haben. Und dann ist es aber so, dass man natürlich auch das Objekt während des Prozesses einem Stress aussetzt. Und deswegen abwägen muss, kümmere ich mich ums Gift oder kümmere ich mich eher um indirekte Varianten, sprich belüftete Vitrinen oder Adsorptionsmaterialien, die eingelegt werden. Da ist jedes Mal eine Fachkompetenz gefragt, die wir auch mit anbieten. Es gibt also quasi im Vorfeld der Behandlung auch immer eine Diskussion zur Entscheidung. Und es ist nicht von vornherein fest, dass man sagt, okay, in diesem Fall, in diesem Objekt entscheidet man sich tatsächlich auch für die praktische Ausführung.
Das heißt, nicht immer ist die CO2-Waschmaschine sozusagen der letzte Ausweg. Ist schon mal was schiefgegangen?
Nein.
Die Objekte müssen auch immer gesichert werden oder die meisten Objekte werden, bevor sie gereinigt werden, gesichert, dass auch durch den Spülvorgang nichts weiter passiert. Und eben toi, 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 Sie sagen, es ist noch nichts schiefgegangen, weil im Zweifel haben wir gesagt, nein, dann reinigen wir sie anders und stecken sie nicht in die Waschmaschine.
Olga Wildgruber und Anke Weidner von Art Detox. CO2 kann Kunstwerke entgiften. Auch das haben wir jetzt gelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Danke.
CO2 ist unser Thema. Wir Menschen sind schlecht für die Umwelt, weil wir so viel CO2 produzieren. Radikale Klimaschützer finden deshalb, dass wir ganz damit aufhören sollten, uns fortzupflanzen. Für alle anderen bleibt der Aufruf, die eigene CO2-Bilanz irgendwie zu optimieren. Vielleicht ja mit Mode aus Algen? Wäre doch genial, wenn wir selbst Photosynthese machen könnten. Ein Traum, der vielleicht wahr wird. Matthias Finger jedenfalls ist schon mal begeistert.
Ihr weißes Jeanshemd ist mit einem grünen Fleckenmuster übersät. Scheinbar. Erst bei genauerem Hinsehen entpuppt es sich als überproportionale Darstellung pflanzlicher Einzeller. Das passt. Nachhaltigkeitsexpertin DJ Lin vom Post Carbon Lab in London hat eine neue Färbmethode entwickelt, bei der sorgen lebende Einzeller auf Textilien für satte grüne Farbe und produzieren Sauerstoff.
Zunächst werden zur Photosynthese fähige Mikroorganismen in den Stoff geimpft. In einem Nährmedium wachsen die Mikroben dort über Wochen fest. Es entsteht ein lebendiger Stoff, den man anziehen und um den man sich kümmern kann. Während du an deinem Laptop arbeitest, betreibt dein T-Shirt Photosynthese für dich.
Die Arbeit leisten lokal vorkommende Algen und Cyanobakterien aus britischen Gewässern. Die tragbaren Kleinbiotope dürfen allerdings nicht in der Waschmaschine landen. Und sie benötigen ganz besondere Zuwendung durch ihre Besitzer.
Die Mikroben brauchen Luftfeuchtigkeit, genauso wie Zimmerpflanzen, und dürfen nicht in dunklen Schränken aufbewahrt werden. Mit Algen beschichtete Textilien wollen Licht. Und wenn du duschst, ist die Luftfeuchtigkeit hoch im Bad. Algenklamotten können hier über Nacht aushängen. Am nächsten Tag kommen sie in ein helles Zimmer und versorgen ihre Umwelt mit Sauerstoff.
Algen haben den Ruf, vorbildliche Kohlendioxidspeicher zu sein. Deshalb ist der tote, zur Photosynthese unfähige Rohstoff in der Textilherstellung gerade angesagt, als vermeintlich umweltfreundlichere Alternative. Allerdings steht Nachhaltigkeit bei großen Produzenten gar nicht an erster Stelle, erklärt Marco Schmidt von der RTWH Aachen.
Der erste Grund ist, dass die Textilindustrie natürlich große Probleme sozusagen damit hat, dass die meisten ihrer Produkte, nämlich über 70%, erdölbasiert produziert sind und man sucht nach Stoffen, die das teilweise ersetzen können.
Um vom Öl unabhängig zu werden. Zudem ist die Kapazitätsgrenze bei der Baumwollproduktion erreicht und Wachstum schwierig. Algen werden aber nicht einfach im Meer geerntet, wo sie beispielsweise als Seetang massenhaft vorkommen. Auch für sauerstoffproduzierende Textilien werden Einzeller gefarmt.
Die werden tatsächlich in Bioraffinerien dann gezüchtet, wo man auf sehr wenig Raum, sage ich mal, sehr große Mengen an Biomasse herstellen kann. Diese Bioraffinerien haben natürlich einen relativ hohen Energieverbrauch.
Gefüttert werden die Mikroben von der Industrie oftmals auch nicht mit schädlichem Kohlendioxid aus der Luft, sondern mit CO2 aus Gasflaschen. Die Macher der atmenden Jacke begründen ihren Nachhaltigkeitsanspruch aber anders. Wer lebende Mode trägt, baut eine Beziehung zu ihr auf, wie zu Zimmerpflanzen und Haustieren. Diese persönliche Bindung bewahrt Kunden davor, immer wieder neue Textilien zu kaufen und somit die Umwelt zu schädigen.
Wenn es sich in seiner Umgebung wohlfühlt, ist ein mit Algen beschichtetes Kleidungsstück grün. Wenn es ihm nicht gut geht, ändert es seine Farbe. Zu orange, rot, gelb, weiß oder transparent, je nach Stimulus durch die Umwelt. Viele Menschen mögen den Farbwechsel. Die Textilindustrie nimmt das eher als Risiko wahr.
In Zusammenarbeit mit dem französischen Label Egon Lab hat DJ Lin photosynthetisch wirksame Bomberjacken und Trenchcoats entwickelt. Die sollen jeweils so viel Sauerstoff wie eine Eiche liefern. Durch den Trageprozess würde so das bei der Produktion freigesetzte Kohlendioxid Stück für Stück kompensiert. Allerdings ist die Idee noch nicht marktreif. Und Wissenschaftler wie Algenexperte Johannes Kopton von der Uni Magdeburg haben Zweifel.
Am Ende muss man sich aber schon die Frage stellen, wo soll der Kohlenstoff dann hin? Also wenn das CO2 aufgenommen wird, dann wird normalerweise der Sauerstoff dann wieder ausgeatmet von der Pflanze sozusagen und dann gibt es am Ende Kohlenstoff. Das heißt, die Jacke mit der Alge drauf, die müsste dann immer schwerer werden. Und so richtig kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Die Algen auf ihren Textilien ernährten sich von den entstehenden Kohlenhydraten, entgegnet DJ Lin vom Post Carbon Lab. Ihre lebenden Klamotten fühlten sich auch nicht unangenehm schleimig an. Vielmehr würden die Besitzer Verantwortung für die tragbaren Lebewesen übernehmen und ihnen manchmal sogar Spitznamen verleihen.
Die Algenbomberjacke als eine Idee, die eigene CO2-Bilanz zu optimieren und dabei sogar emotional noch dazu zu gewinnen. Kohlendioxid, CO2, interessiert uns in dieser Echtzeit. Sprudelige Softdrinks wie Cola, Brause sind ohne die Zugabe des Gases gar nicht denkbar. Aber auch bei Sekt, Cremant oder Champagner geht ohne CO2 gar nichts. Ich kann mit Herbert Reinecker von der gleichnamigen badischen Sektkellerei jetzt darüber sprechen, wie CO2 in die Flaschen kommt. Hallo, Herr Reinecker.
Guten Tag, guten Tag.
Das Pritzelige auf der Zunge ist also gar nicht die Kohlensäure, sondern Kohlendioxid, CO2. Habe ich das richtig verstanden?
So ist es, ja. Also man sagt so leicht, die Kohlensäure prickelt, aber streng genommen ist es das Gas, das CO2, also das Kohlendioxid, das sich aus dem Wasser löst und das verursacht dieses prickelnde Empfinden.
Sie produzieren schon seit den 1980er Jahren Sekt. Wie kommt das in die Flasche? Wird es da reingepumpt, das CO2, oder wie machen Sie das?
Beim Sekt, so wie wir ihn herstellen, stammt das CO2 komplett aus der Gärung. Und Sie werden ja wissen, dass bei der Gärung der Zucker von Hefen in Alkohol und Kohlensäure im Wesentlichen umgewandelt wird, oder Alkohol und CO2. Und da bei uns die Gärung in verschlossenen Flaschen stattfindet, entwickelt sich diese Kohlensäure und es entsteht sogar ein sehr hoher Druck, also ein Druck von 6 Bar in diesen Sektflaschen.
Das heißt also, bei Ihnen wird die Kohlensäure nicht zugeführt, sondern sie entsteht durch diesen Gärungsprozess. Das dauert ja alles auch eine ganze Zeit. Was ist der Vorteil der Flaschengärung? Man könnte ja jetzt auch sagen, man pumpt das Kohlendioxid da einfach rein, dann geht es schneller.
Nein, also beim Sekt muss die Kohlensäure immer aus Gärung stammen. Bei Sekt ist es weinrechtlich definiert. Also Sie dürfen das gar nicht machen, dass Sie es einfach zusetzen.
Ist halt eben doch was anderes als eine Cola, so ein Glas Sekt, ne?
Ja, schön, ja. Das kann man nicht unbedingt vergleichen. Es gibt natürlich ganz einfache, sehr preiswerte Schaumweine. Da steht es dann aber auch drauf mit zugesetzter Kohlensäure.
Mich würde jetzt noch mal interessieren, ob CO2, also das Kohlendioxid, was dann entsteht, eigentlich auch einen eigenen Geschmack hat. Haben Sie das mal probiert?
Also CO2 oder Kohlensäure an sich hat eigentlich keinen wesentlichen Geschmack, vielleicht ein bisschen säuerlich. Aber wenn Sie das sehr konzentriert einatmen, das CO2, dann ist es je nach Gehalt sehr stechend. Und wenn Sie zum Beispiel über einen gärenden Weintank, aus dem die Gärungskohlensäure entweicht, versuchen reinzuriechen, dann werden Sie so einen richtigen Wienschlag abbekommen, ja, der fast schon wehtut. Also das sticht dann richtig. Bei Mineralwässer, da wo der Druck deutlich niedriger ist, da kann man das eigentlich nicht erleben. Also da entweicht nicht so viel Kohlensäure.
Hat es noch eine andere Funktion, außer dieses britzelige, diesen britzeligen Effekt, der entsteht? Also wenn da sozusagen dieses prickelige, sprudelige komplett entwichen ist, was ja auch mal passiert, wenn man so eine Flasche nicht geschafft hat und denkt, man möchte am nächsten Abend noch mal einen Schluck trinken. Das schmeckt ja überhaupt nicht mehr. Also es hat sozusagen auch einen Einfluss auf den Geschmack.
Ja, ja, Sie haben schon recht. Der Einfluss ist enorm. Sie empfinden einen Wein ja völlig anders als einen Sekt. Da spielt natürlich auch schon allein die Optik eine Rolle. Also Sie sehen die Kohlensäure ja, Sie sehen die aufsteigenden Perlen, das entweichende Gas. Und dieses Gas verursacht ja diese kleinen Perlen. Das gibt es natürlich auch bei Limonade, Cola, dass man das ein bisschen sieht, nicht so extrem wie beim Sekt. Und da liegt es einfach daran, dass der Druck oder die Menge der Kohlensäure beim Sekt viel höher ist als bei Mineralwässer. Aber was Sie noch angesprochen hatten mit diesem abgestandenen Sekt, der dann überhaupt nicht mehr schmeckt, da darf man den psychologischen Effekt nicht unterschätzen. Also wenn Sie einen Wein probieren, der ganz wenig Kohlensäure hat, also kaum spürbar, dann empfinden Sie das als normal. Wenn Sie aber einen Sekt, der ja ursprünglich auch Wein war, ohne Kohlensäure probieren, weil er länger stand, dann finden Sie das abgestanden. Das hat sehr viel mit Psychologie zu tun.
Interessant. Da muss ich bei der nächsten Flasche drauf achten, wenn es mal wieder eine Gelegenheit gibt. Sie produzieren also circa 1 Million Flaschen im Jahr. Wie viel CO2 steckt in so einer Flasche?
In einer Flasche wird während der Flaschengärung etwa 9 Gramm Kohlensäure produziert. Wir geben 24 Gramm Zucker auf einen Liter. In der Flasche sind aber nur 0,75 Liter, also 18 Gramm Zucker. Und der Zucker wird durch die Hefen umgewandelt zur Hälfte in Kohlensäure, also ungefähr 9 Gramm Kohlensäure pro Flasche.
Das heißt, bei 1 Million Flaschen, die Sie im Keller haben, sind das 9 Tonnen CO2, das Sie so im Jahr emittieren. Ist Sekt also Klimakiller?
Nein, ich denke, dass man das nicht sagen kann. Das ist, CO2 ist das Endprodukt von jeder biologischen Umsetzung eigentlich.
CO2 im Glas und aus der Sektflasche nicht wegzudenken mit Herbert Reinecker von der Sektkellerei im schönen Baden habe ich darüber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Salzburg, den 10. Mai 1780. Liebstes, Bestes, Schönstes, Liebenswürdigstes, Reizendstes, von einem unwürdigen Vetter in Harnisch gebrachtes Bäschen oder Violonschälchen. Ich bin von Natur aus sehr sanft und einen Senf esse ich auch gerne, besonders zu dem Rindfleisch. Wolfgang, Amadee, Mozart.
Eigentlich hatte ich nur keine Lust zu duschen, man wird ja sowieso wieder dreckig. Aber was muss, das muss, also habe ich es getan. War doch ganz schön. Habe ich das Wellness-Shampoo von der Claudi aufgemacht.
Die Seifenblase.
Und in mir war plötzlich diese Melodie.
Du bist der Stern, der mit den Sternen tanzt. Du bist der Komet. Du bist der Planet. Du bist die Sonne. Du bist die Dusche, du bist das Wasser, du bist der Mann, der duscht. So.
Was?
Zeit ist um. Danke, Süßer. Macht 50 Euro. Bis bald. Der Nächste, bitte.
Und jetzt geht es hier in unserer CO2-Echtzeit um ein Stück Land im Südosten Englands, das fast 7-mal so groß ist wie der Berliner Tiergarten. Die Besitzer, Charlie Burrell und seine Frau Isabella Tree, lassen es seit über 10 Jahren im großen Stil verwildern. Angebaut wird auf den einst intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen gar nichts mehr. Die Besitzer leben jetzt von den Ökosubventionen für das Binden von CO2 im Erdboden. Denn hier ist es wertvoll. Ruth Rach hat sich das gigantische Renaturierungsexperiment für uns angesehen.
Von der Landwirtschaft, die das hier mal war, ist nicht mehr viel zu erkennen. Statt über einen gepflügten Acker stapfen wir durch Pfützen, kämpfen uns durch Büsche, verheddern uns in Dornenranken. Und dann unendlich lässig und malerisch auf offenem Grasland zwischen Weißdorn, Haselnuss und Brombeergestrüpp.
Hi guys.
5 riesige Rinder mit spektakulären Hörnern. Englische Longhorns, eine uralte einheimische Rasse, für ihr sanftes Gemüt und ihre robuste Konstitution bekannt. Sie können den Winter ohne menschliche Hilfe im Freien überstehen. Sie und vier weitere Arten, die nach und nach in Nepp eingeführt wurden. Tamworth-Schweine und Exmoor-Ponys, die ihren wilden Vorfahren genetisch besonders nahe stehen, sowie Dammhirsche und Rotwild.
Wir haben alle Zäune abgerissen und die Hecken frei wuchern lassen. Die Tiere sind völlig autonom. Sie fressen, was sie wollen. Sie sollen es ihren Vorfahren gleich tun, die hier früher natürlich vorkamen, und maßgeblich dafür sorgen, dass die Fläche nicht verwaldet und unterschiedlichste Lebensräume entstehen.
Die Ökologin Laurie Jackson. Sie startet den Jeep und manövriert uns am Rand eines Überflutungsgebiets vorbei. Eine ehemalige Feuchtwiese, von den Schweinen mit größter Begeisterung umgestaltet.
Schweine sind hervorragende Ökoingenieure. Sie graben die Erde um, wühlen nach Wurzeln und Larven und schaffen dabei ein wunderbares Habitat für Insekten, Wasservögel und Pflanzen.
Und als dann auch noch der Fluss aus seinem engen Kanalkorsett befreit wurde, entstand hier ein Gelände, das wie ein natürlicher Schwamm wirkt, Überflutungen flussabwärts verhindert und außerdem reichlich CO2 speichert. Durch die Luft flattern Schmetterlinge, auf einem Baum klappern zwei Weißstörche. Mir ist wohl in dieser Landschaft, die sich ganz unenglisch eher wie eine Savanne anfühlt.
In Großbritannien hat man alle Hoffnung darauf gesetzt, Bäume zu pflanzen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, um CO2 zu binden. Moor- und Feuchtgebiete eignen sich genauso gut. Vor allem aber eine gesunde, aufnahmefähige Bodenstruktur.
Denn im Boden ist der Kohlenstoff, der bei der Aufspaltung von CO2 entsteht, eine Bereicherung für die Pflanzenwelt. Dafür aber spielen Mikroorganismen in der Erde eine entscheidende Rolle. Das Renaturierungsexperiment wird so auch als Wegweiser für ein gesundes Ökosystem gefeiert. Erst neulich hat der berühmte Naturforscher Sir David Attenborough die erstaunliche Artenvielfalt auf Nepp gepriesen. Die vielen seltenen Spezies, die blauäugige Libelle, der große Schillerfalter, Turteltaube, Neuntöter, Steinkauz, Eichenfeuerschwamm, Wasserfeder, Nachtigallen. Aber es gibt auch Kritik. Manche sagen, es handle sich gar nicht um eine echte Wildnis, weil die Besitzer ja doch intervenieren, zum Beispiel Rinder schlachten, wenn die Herden zu groß werden. Und dann die Nachbarn.
Das wilde Gestrüpp wurde fast schon als Beleidigung empfunden, als wertloses, vergeudetes Land. Inzwischen arbeiten wir mit vielen Nachbarn zusammen. Nicht, weil wir wollen, dass sie uns blind nachahmen. Schließlich müssen sie ihren Lebensunterhalt als Bauern verdienen. Aber in Bereichen wie Hochwasserschutz und Wasserrückhaltung zum Beispiel.
Wir rattern mit dem Jeep zu einer Wildblumenwiese, die sich erst auf den zweiten Blick als Campingplatz entpuppt. Das Landgut Nepp steckt zwar nicht mehr in den roten Zahlen, ist aber weiterhin nicht nur auf staatliche Fördergelder angewiesen, sondern auch auf eigene Einnahmen.
Da hinten im Wald haben wir zwei Baumhäuser, eines sogar mit Hot-Tub, sowie ein paar Schäferhütten und Jurten. Die Leute können aber auch ihr eigenes Zelt mitbringen. Es gibt Komposttoiletten, Kochplätze. Allerdings sorgen wir dafür, dass die Wiese niemals überfüllt wird, damit sich jeder an der vollen Wildblumenpracht erfreuen kann.
Ich persönlich würde allerdings am liebsten in der Bossee übernachten, einer abgelegenen Hütte aus Zedernholz, und dort im Vorpolsterbett unter der dicken Daunendecke dem Gesang der Nachtigallen lauschen.
Eine Farmerfamilie lässt wachsen, wie aus einem landwirtschaftlichen Betrieb das Knepp Wildland wurde. Isabella Tree hat ein Buch über das Projekt geschrieben. Rewilding, so sein Titel, ist in Großbritannien zum Bestseller aufgestiegen und nun auch auf Deutsch erschienen, beim Dumont Verlag unter dem Titel Wildes Land. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch den Echtzeit-Serien-Podcast ans Herz legen. Spital Polski, das Krankenhaus des Grauens, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Unbedingt empfehlenswert. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.